Herzlich willkommen zu Lebenszeit, deinem Podcast mit Geschichten, die das wahre Leben schreibt, mit deinem Host Erik. Also lehn dich zurück, lausche den Geschichten, lass dich inspirieren und nimm das Allerbeste für dich mit nach Hause.
Einen wundervollen, schönen, guten Tag, wann auch immer oder Abend, wann auch immer du dir diese nächste Folge von Lebenszeit reinziehst. Und ja, auch heute bin ich wieder hier mit der lieben Stefanie Buck, die du vielleicht in den vorherigen Folgen schon kennengelernt hast. Und ja, heute sprechen wir über das Thema, worin sie auch Coach und Experte drin ist. Was ist denn sprechen wir darüber, was ist denn der, ja, was beinhaltet das Ganze so? Was macht das mit Mensch? Was macht das mit Hund? Spielen da auch Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung mit rein? Und ja, damit ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Steffi.
Hallo, nochmal. Für alle, die heute zum ersten Mal zuschauen, ich bin Hundetrainerin, ausgebildete und zertifizierte Hundetrainerin für aggressive Hunde und Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Und darum geht es ja vor allem auf deinem Kanal, lieber Erik. Und wir hatten ja schon zwei Folgen aufgezeichnet. Und in den zwei Folgen ging es ja erstmal um das Zeichnen des Lebensbildes. So ein bisschen sind wir in das Thema Tod und Leben eingeditscht. Dann hatten wir die zweite Folge, was ist denn Persönlichkeitsentwicklung? Und jetzt sind wir ja bei einem meiner Kernthemen, nämlich Hunde. Und wie kommt da Persönlichkeitsentwicklung mit ins Spiel? Das ist eine sehr spannende Frage. Und zwar für alle, die jetzt vielleicht keinen Hund haben und sagen, jetzt geht es über Hunde, ich schalte mal ab. Kleiner Tipp, bleibt vielleicht trotzdem noch zusammen in unserem Bus sitzen, denn es geht im Hundetraining um so viel mehr auch als um Sitz, Platz, Fuß, als um reine Techniken. Denn was eben in meiner Arbeit auch sehr federführend ist, ist dieses Zusammenspiel, was macht meine Energie, was macht meine Themen, meine Unsicherheiten mit so einem Lebewesen. Und Hunde und Menschen sind sehr ähnlich, also nicht dasselbe, also auch nicht missverstehen. Und Kinder-Hund-Vergleiche sind nicht meine Intention. Aber der Grund, weshalb Menschen und Hunde so gut funktionieren, ist, dass wir ähnlich strukturiert sind. Also nicht gleich, aber es hat auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Und Hunde reagieren oftmals mit aggressivem Verhalten. Nicht, weil die irgendwie misshandelt werden oder weil die schlechte Erfahrungen gemacht haben, sondern es kann dazu führen, dass Hunde aggressives Verhalten zeigen, wenn die selber unsicher sind und wenn der Mensch, der hinten an der Leine dran ist, diese Führung noch nicht übernommen hat. Es gibt natürlich jetzt zwei, drei Möglichkeiten. Der einfachste Fall sind Leute, die zu mir ins Training kommen. Die haben einen Hund, der bellt an der Leine, der zieht. Dann kommt er zu mir, dann gucke ich erstmal an, okay, wen haben wir da? Was haben wir für eine Hunderasse? Also rassespezifisch muss man da auch immer mit beleuchten. Habe ich da einen Hütehund, der super wirklich fokussiert sein muss, auf jeden Bewegungsreiz reagiert, super arg mit dem Menschen, mit dem Hüter zusammenarbeitet? Oder habe ich da einen Dackel, der dazu gezüchtet wurde, in Bauten, in so Löcher reinzugehen und dort das Wild rauszuziehen, der jetzt im Zweifel halt Entscheidungen alleine trifft? Habe ich da einen Rottweiler, der früher dazu gemacht wurde, Lasten zu ziehen oder auch zu bewachen? Und wie ist dieses Gespann Mensch-Hund erstmal aufgestellt? Und was strahlt der Mensch aus? So, und in der Regel ist es dann, nicht in der Regel, also es kann sein, dass Hunde aggressiv sind, weil zu Hause, also das Training in meinem Fall beginnt erstmal wirklich komplett zu Hause. Und wenn Hunde quasi gekauft werden und zu Hause erstmal keine Regeln für den Hund da sind, das heißt, der Hund bekommt Leckerli, der Hund wird quasi wie so ein kleiner König behandelt, wer kennt das nicht, ne?
Ja.
führt das ja dazu, dass man so eine Beziehung auf Augenhöhe hat. Und dann geht man irgendwann vor die Tür und dann tun Hunde das, was im Hundedasein oder im Hundefeld völlig normal ist. Nämlich, wenn irgendwas Fremdes kommt, dann ist es für Hunde auch normal, dass Territorium eine Rolle spielt oder sich oder Abstand, Individualdistanz. Und wenn ich quasi einen Hund habe, der sich selber als Führer sieht, dass der dann sagt, okay, cool, da kommt jetzt irgendwas, was mir nicht passt. Mensch, ich regel das, ich schnapp den ab. Ne? Der hat ja nicht so die Wortsprache, wie wir die kennen, sondern so bellen, Zähne zeigen, auch mal beherzt irgendwie abschnappen, ist in der Hundewelt erstmal nichts Unnormales. Aggressives Verhalten und auch mal körperlich Raum einnehmen ist da normal. Und da ist die Frage, okay, was machen wir da? Wie kommt jetzt hier Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel? Da gucken wir erstmal, okay, wie ist denn eure Situation zu Hause? Wieso muss denn der Hund, wieso kann der Hund, wieso fühlt der Hund sich unsicher? Wie bringen wir den Hund dazu, den Menschen, die Sicherheit, sich am Menschen rückzuversichern? Und da wird es nämlich für den Menschen interessant, denn wenn jetzt im allereinfachsten Fall jemand zu mir kommt mit einem Hund, der Pöbelverhalten zeigt und ich dann meinen Werkzeugkasten raushole mit den Techniken, die wir haben, die Kommunikation, klare Kommunikation, Regeln, Grenzen setzen spielt da eine große Rolle. Wenn das alles passt und der Mensch in der Lage ist, Grenzen zu setzen und auch die Techniken vom Timing her gut beherrscht und auch körpersprachlich und auch energetisch gut funktioniert, dann ist man da ziemlich schnell auf einer guten Entwicklung. Wenn Menschen tatsächlich selber Themen haben, unsicher sind, auch auf der einen und an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel auch Bewertungsthemen haben. Was denkt der jetzt? Was denkt denn der andere auf der anderen Straßenseite, wenn ich jetzt hier mit einem pöbelnden Hund rumrenne? Dann wird es interessant und da können wir im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung auch noch mal sehr viel dazu beitragen, dass die Entwicklung in dem Hundetraining besser vonstatten geht und dass aus dem Hundetraining plötzlich was noch viel gewinnbringenderes raussprießt. Nämlich, dass man auch wieder dazu kommt, sich zu beleuchten und zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier mit meinem Hund unterwegs bin und der Hund hat einfach noch nicht gelernt, sich zurückzunehmen, das hat auch Hundetraining hat viel mit Frustrationstoleranz zu tun und Frust aushalten, wie beim Menschen auch, und auch natürlich Kommunikation, dann wirklich, was macht es mit mir? Wieso fällt es mir schwer, jemandem Fremden auf Distanz auch zu begegnen und mein Training durchzuziehen. Ne? Und was kann ich da auch nochmal mindsetmäßig machen? Oder an welcher Stelle habe ich Angst? Natürlich, gerade auch Leute, die bei mir im Training landen, das sind zum Teil auch wirklich große Hunde, die auch wirklich schon Schaden angerichtet haben. Und diese Erfahrung ist ja im Rucksack mit drin. Und dann auch wirklich ganz behutsam auf den Menschen zuzugehen und ihn bei der Hand zu nehmen und zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur stupide Technik und wir gucken ihn nicht nur an, was hat der Hund jetzt für ein Thema, sondern was liegt in mir als Mensch? Wo darf ich wachsen? Wo ist noch irgendwas auf meiner Festplatte, was mir nicht dienlich ist? Und das ist total schön und im besten Fall geht man dann aus dem Hundetraining raus mit einer Entwicklung, dass der Hund nicht mehr so pöbelt, aber dass man auch lernt, mit Frust umzugehen, mit ein bisschen mehr Gelassenheit, weil mit Hunden zu arbeiten bedeutet immer, dass man sich in Gelassenheit üben muss, weil Hunde so kleinmaschig lernen. Also das heißt, wenn ein Hund 30 Sekunden sitzen kann, dann heißt das nicht, dass der das 50 Sekunden kann. Und da dann auch zu sagen, aus Menschensicht so, mein Gott, wie schwer kann es denn sein? Jetzt hat der Hund doch jetzt hier 5 Hundebegegnungen gemeistert. Wieso geht es mit dem kleinen Chihuahua nicht? Ne? Dann geht es auch nicht. Nach müde kommt blöd, haben wir zu viel gearbeitet, jetzt müssen wir erstmal ruhen, müssen wir alles sacken lassen. Ja, so, ich rede und rede und dann die Zuschauer.
Dann bringen wir mal, versuchen wir mal wieder mal ein bisschen richtig Feuer hier reinzubringen. Es gibt ja Möglichkeiten, einen Hund in ein Tierheim zu holen. Es gibt auch Möglichkeiten, die Hunde irgendwie aus, keine Ahnung, Bulgarien, Rumänien zu holen. Ist das sehr vermessen, wenn man sagt, dass diese Hunde vielleicht untherapierbar sind?
Also, Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gerade auch die Frage, okay, welcher Hund passt wirklich zu mir? Wie sind meine Rahmenbedingungen? Lebe ich eher in der Stadt? Lebe ich eher ländlich? Da wirklich erstmal, bevor wir jetzt oft darauf eingehen, wo wir den Hund organisieren, wirklich ein ganz wichtiger Tipp: Beschäftigt euch vorher mit der Rasse. Na, also, was habe ich da? Weil jeder Hund hatte früher einen Job. Zum Beispiel Herdenschutzhunde, die waren einfach auch da. Das sind ja die ganz großen, unterschiedliche Rassen, die dann einfach dazu da waren, um das Grundstück oder die Herde zu bewachen. Die haben jetzt nicht unbedingt Rücksprache gehalten mit den Menschen, sondern da war der klare Job: Das ist mein Territorium, alles, was hier reinkommt, wird platt gemacht. Im Zweifel halt auch bis über das Leben hinaus. So. Und ich finde, auch da wirklich bewusst zu sein, oder jetzt mal mit dem Herdenschutzhund ist ja zum Beispiel jetzt auch nicht so das Thema, oder auch Dackel. Dackel sind klassische Jagdhunde, da ist unglaublich viel in den Genen verankert, dass die Wahrscheinlichkeit super groß ist, dass wenn ich eine Dackel hole und dann auch mal im Wald unterwegs bin und die Leine abhabe und da bewegt sich was, dann ist es wirklich auch ein härteres, oder was heißt härter, ein schwierigeres Training, gegen die Gene anzuarbeiten, wenn ich da einen Hund habe mit Jagdinstinkt und Jagdtrieb irgendwie, und dass der Hund einfach immer eher auch abhaut, wie wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pudel habe. Also solche Hunderassen, wo die auch vielleicht als Ersthund ganz tauglich sind, sind Pudel oder gut. Labradore sind in der Regel gemütlich. Ich habe aber auch schon wirklich einen Labrador gesehen, der war brandgefährlich, weil der hatte eine handfeste Futteraggression und der hat da wirklich auch nicht nach Sonnenschein gefragt. Und auch Aggression ist jetzt nicht rassetypisch. Und achtet darauf, beschäftigt euch vorher mit der Rasse. Ist das ein sportliches Tier? Was braucht der? Hütehunde können alles super, super schnell, außer mal kurz zur Ruhe kommen. Und die Frage auch, wo besorgt man sich den? Gehe ich zum Tierschutz? Beschäftigt euch auch unbedingt dann auch, okay, Tierschutz ist oftmals auch ein Deckmantel für Dinge, die vielleicht nicht ganz so tierschutzkonform sind. Guckt euch die Organisation an. Geht vielleicht auch mal ins Tierheim, werft da einen Blick rein. Bin mit Tierheimen in Wismar und in Bamberg unter anderem sehr stark vernetzt, oder bei den Küstenkötern in der Nähe von Lübeck. Das ist wirklich ein Camp, da kommen ganz harte Fälle hin, die sonst nicht handelbar sind. Die werden dann auch wirklich so trainiert, dass sie sich lernen, zurückzunehmen. Aber solche Hunde, zum Beispiel bei den Küstenkötern, in Familien zu vermitteln, ist keine gute Idee. Ne? Weil man kann, wenn man jetzt über das Thema Therapierbarkeit spricht, muss man immer auch den Einzelfall wirklich angucken. Gucken, okay, es gibt auch Hunde, die haben wirklich körperliche Beschwerden. Da sind unterschiedliche Sachen. Ich nenne das jetzt mal lieblos defekt. Da kann man mit Training einfach, kommt man nicht mehr voran. Und da muss man wirklich schauen. Aber in der Regel habe ich auch die Erfahrung gemacht, habe auch selber über ein Jahr lang auf einem Camp für schwierige Hunde gearbeitet. Und da war es schon auch so, dass wir unglaubliche Erfolge erzielt haben. Aber es steht und fällt, das ist wie bei einer Diät auch, ne? Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt offensichtlich ein Problem mit meinem Hund, oder jetzt den Bogen geschlossen zur Diät, dann ist man am Anfang super motiviert. Dann guckt man auch zu Hause, okay, Regeln, wie gucke ich erstmal über meine Beziehungsstruktur? Regeln meine ich tatsächlich, okay, vielleicht auch mal nicht mehr aufs Sofa, dass man einfach so sich positionieren kann und dem Hund so ein bisschen Grenzen setzt, dass man sagt, pass mal auf, ich steuere dich über ganz Basics, Rückruf, Sitz, Platz, Fuß ist völlig underrated. Und dann kann der Hund auch irgendwann Verantwortung abgeben. Und jetzt habe ich mich hier quasi einen Bogen geredet. Aber genau. Wir schweifen wieder zurück. Achtet darauf, okay, was hole ich mir? Es gibt sicherlich gute Hilfsmöglichkeiten, aber guckt auch mal im Tierheim, lasst euch da beraten. Genau, das wollte ich sagen. Im Tierheim sind auch wirklich tolle Hunde in unterschiedlichem Alter, die gut vermittelbar sind und wo da auch gute Sachen passieren können.
Wow. Ich neige gerade selber dazu, mir irgendwie einen Hund zu tun. Aber andererseits weiß ich, dass das aus, ich sage jetzt mal, arbeitstechnischer Sicht eher ein Nachteil sein würde für den Hund. Aber Ja, wie du das schon so schön gesagt hast, man muss natürlich auch bei sich so ein bisschen die, ja, halt auch die Umstände mal erstmal klären. Hey, wie arbeite ich denn? Wie lange ist der Hund auch alleine dann zu Hause? Kann ich den Hund allenfalls halt auch mit auf die Arbeit nehmen? Gestattet das der Arbeitgeber überhaupt? Also, ich glaube, das sind ja alles so Themen, die man eben vorherein auch sich bewusst machen sollte. Hey, funktioniert das dann auch überhaupt?
Absolut. Und das ist ganz wichtig. Das sollte man auch wirklich beleuchten und darf es nicht zu unterschätzen, was für ein Arbeitsaufwand wirklich hinter so einem kleinen Lebewesen steht. Auch da vermessen, das mit Kindern zu vergleichen, aber irgendwie doch, weil klar, Hunde schlafen unglaublich viel tagsüber, aber die gehen auch durch die Pubertät, die werden unter Umständen bringen die irgendwelche Sachen an. Also ich musste mit meinem Hund, der war ja dann 16 Jahre alt, super oft auch zum Tierarzt. Der Hund ist regelmäßig irgendwo gelandet, wo keine Hunde landen sollen, in irgendwelchen Gewässern, hat irgendwas gefressen, was er nicht fressen sollte. Das ist natürlich auch ein gewisser Aufwand. Und auch da zu gucken, okay, kann ich das wirklich langfristig bewerkstelligen? Beziehungsweise auch da ein kleiner Tipp, eine Freundin von mir, die lebt in Frankfurt und die hat sich einen Hund geholt. Und die hat auch gesagt, Steffi, ich kann das nicht so machen wie du. In meinem Fall, ich habe den halt überall mitgenommen, weil es einfach auch geklappt hat. Und hat dann aber gleich von Anfang an, als der Hund zu ihr kam, dafür gesorgt, dass sie mindestens zwei, drei Anlaufstellen hat, Freunde, wo der Hund regelmäßig war. Weil sie wusste, ich muss viel reisen. Und dann kommt der Hund quasi zu ihr oder ist zu ihr gekommen und hat gleich von Anfang an gelernt, ah, okay, das ist nicht mein einziger Mensch, sondern er war direkt konfrontiert und wurde in dieses soziale Umfeld so reingebettet, dass er gleich gelernt hat, okay, ab und zu bin ich hier mal, ab und zu bin ich da mal. Auch Thema alleine bleiben, wenn ihr einen Hund holt, dann jetzt nicht gleich nach 2 Tagen, ne, aber seid da sehr dosiert, dass ihr auch mal rausgeht, auch mal den Raum wechselt, dass der Hund einfach auch lernt, okay, mein Mensch geht wieder, kommt aber wieder, auch da dieses Kleinmaschige, nicht gleich 2 Stunden wegbleiben und da eben, da muss man sich wirklich in Gelassenheit üben, dranbleiben, zuversichtlich sein, durchatmen. Jetzt weiß ich auch wieder, was mein Bogen von vorher mit der Diät, ne? Am Anfang ist man super motiviert, man steckt da viel Energie rein, dann sieht man in der Regel auch Erfolge im Hundetraining wie bei einer Diät und dann aber auch langfristig das, was man erarbeitet, auch auszuhalten und auch halten zu können und auch sich so die Sachen zu erarbeiten, die wirklich auch leistbar sind, ne? Sowohl bei einer Diät ist ja Ernährungsumstellung, auch so die Ernährung umzustellen, wie ich das langfristig bewerkstelligen kann. Und auch Hundetraining zu sagen, okay, wie können wir individuell, wie ist meine Lebenssituation, was sind meine Herausforderungen, was kann ich wirklich langfristig halten und nicht alles auf links drehen und alles perfekt machen wollen, sondern auch da in seinem Tempo gehen, gucken, welcher Teil aus dem Werkzeugkasten passt zu mir. Und da wird's spannend und interessant und macht dann auch Spaß.
Wow. Ja, was sind denn so, vielleicht so ein bisschen als auch das Ganze so ein bisschen abschließend auch zu formulieren, was können denn, wenn Personen, die einen Hund haben, die ein Problem schildern, was können die Personen dann von dir auch als Mensch erwarten?
Also jetzt, wenn man zu mir ins Training kommt, beziehungsweise, also es ist halt in meinem Fall, in meinem Training einfach ein ganzheitlicher Ansatz. Man muss da vielleicht auch dazu sagen, aktuell mache ich noch Praxistrainings für Sony Doserud. Die hat ein Intensivprogramm, findet man auch online unter Facebook. Und darüber hinaus, auch wenn Leute außerhalb davon bei mir angespült werden, ist es einfach so, dass wir nicht nur darauf schauen, okay, da haben wir quasi einen Hund und einen Mensch und dann machen wir einfach Schema F, sondern wirklich individuell zu gucken, wer bist du als Mensch, wie sind die Rahmenbedingungen, wie ist die Beziehungsstruktur, wie ist die Ist-Aufnahme, was aus unserem Werkzeugkasten passt wirklich zu dir, gepaart mit Mindset-Arbeit. Was haben wir für eine Rasse? Was ist das für ein Hund? Auf welchem Kanal ist der ansprechbar? Was ist für dich leistbar? Und da, ja, genau. Und auch vielleicht für jemanden, der jetzt nicht unbedingt ein Training sucht, sondern einfach nur zwei, drei Tipps möchte oder was man machen kann, ist also das Erste, wo ich ein großer Fan davon bin, ist einfach auch zu gucken, wie ist mein Leben zu Hause? Also Hundetraining sind nicht nur ein, zwei Stunden oder ah, ich habe ein Problem, ich will das jetzt lösen, sondern das ist ja immer. Also alles, was du erlebst mit deinem Hund und was der Hund macht irgendwas, es gibt eine Reaktion, dann wird was gelernt. Das ist wie bei uns auch, ne? Und dass man das so guckt, okay, wie ist unsere Beziehungsstruktur, aus welcher Intention oder Motivation habe ich mir einen Hund geholt? Passt das auch? Wo kann ich zu Hause Grenzen setzen? Und wie kann ich den Hund dazu bringen, ein bisschen Frust auszuhalten und nicht alle weghacken zu wollen? Wie kann ich aber auch mich dazu bringen, vielleicht zu gucken, ein bisschen gelassener zu werden und diesen Trainingsfortschritt auch in meinem Tempo zu gehen? Und sich Hilfe holen zur Not, ob das jetzt bei mir ist oder woanders. Ich glaube, es gibt ja unglaublich viele Trainingsangebote, sicherlich auch unterschiedliche Philosophien zum Thema Hundetraining. Ich finde auch einfach, es muss passen, es muss alles zusammenpassen, authentisch sein. Und auch da, die Welt ist groß, macht die Wühle aus,
Ja.
so viel zu lernen. Irgendwie, die Welt ist eine Spielwiese. Und bin aber auch der Meinung, bin ein sehr spiritueller Mensch, dass man immer, dass das Universum einem immer die richtigen Begegnungen schickt und dass auch den Hund zu sich bekommt, den man vielleicht gerade in Lebenssituationen braucht. Also ich bin, hatte damals panische Angst vor Hunden, als Nero in mein Leben kam. Also ich wollte eigentlich keinen Hund. Ist bei mir gelandet, der Gute, und durfte dann, hatte dann plötzlich eine ungeplante Eigentherapie. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber auch da, ne? Also ich war dann plötzlich in der Situation, wo ich eigentlich nicht sein wollte. Und damals hatte ich ja mit Persönlichkeitsentwicklung gar nichts am Hut und war quasi in diesen Pool meiner Angst reingeschmissen. Und das hat sich was schön, hat sich was Schönes daraus ergeben. Und was ich dann noch abschließend sagen möchte, ist, es gibt ein Sprichwort, das heißt, hinter deiner größten Angst liegt dein größter Erfolg. Erfolg ist definierbar, aber auf jeden Fall kann ich für mich sagen, dass ja, meine Ängste und mich damit auseinanderzusetzen schon auch in schöne Situationen und in eine gewisse Selbstsicherheit gebracht haben.
Wow, was gibt es Schöneres als die Folge mit diesen wundervollen Schlusswörtern auch zu schließen? Zu guter Letzt möchte ich mich natürlich für deine Zeit bedanken, liebe Steffi, für dein Impact und natürlich auch für das wertvollste Gut, was die Zuhörerinnen und Zuhörer uns schenken, und das ist ihre Lebenszeit. Und wir dürfen nicht unterschätzen, dass um auch nach dieser, ich sage es mal, nach diesen mehreren Folgen, die wir jetzt hier gemeinsam verschiedene Themen angesprochen haben, um das auch festzuhalten, hey, geht das in eurem Tempo, so dass es für euch stimmt und auch nicht sich vergleichen mit anderen, weil das habe ich bei mir gemerkt, wenn du anfängst, dich zu vergleichen und dann denkst, boah, ich muss schon so weit sein, dann wird das auf Dauer, wirst du dich auf jeden Fall kaputt machen. Und ich möchte die letzten Worte jetzt noch gerne der lieben Steffi übergeben. Und ja, vielen Dank.
Ja, danke schön. Danke, danke, lieber Erik. Ich habe so viel Spaß hier mit dir auf diesem Kanal und ich hoffe, die Zuschauer, Zuhörer haben auch mindestens genauso viel Spaß. Und ja, achtet auf euch, seid lieb zu euch und das mit dem Vergleichen ist auch ganz wichtig. Vergleicht euch mit euch, guckt, wer bin ich, was kann ich für mich tun. Und dann habt ihr eine schöne Lebenszeit, hoffentlich.
Genau, bis dahin. Ich wünsche euch allen was. Euer Erik und
Steffi!
tschüss.